Morgen miteinander, für die, die ich noch nicht gesehen habe. Gehört keine Lanzen, sie haben schon mal im Flieger Richtung Schweiz zu. Marc hat mich gefragt, ob ich den morgen bestreiten würde. Das ist eigentlich so ein bisschen eine Sache für mich, muss mich auch überwinden. Aber das ist ein guter Satz, eigentlich. Ich möchte mich heute mit ins Buch Hiob nehmen. Buch Hiob, das kennen wir, das wissen wir sicher alle. Das ist gerade von den Psalmen. Oder Hiob. Ich hatte früher schon gelesen, früher. Oder die, ich muss nicht sagen, die gelesen habe ich ab und zu. Und mir hat es gedacht, der Hiob ist schwer verständlich. Dann hat es vielleicht die zwei ersten Kapitel sind interessant, aber auch noch heavy eigentlich, noch so abstrus im Ganzen. Und dann das letzte Kapitel noch, wo es wirklich wieder alles in die Rede kommt und richtiger Wohlstand kommt. Und zwischen ist es ein Schlagabtausch zwischen den drei Freunden um Hiob. Ich möchte noch aber zuerst noch mitnehmen oder vielleicht Gedanken machen vor dem Hiob noch, weil der Hiob ist eigentlich, oder der zeigt uns aus, eine Art von Gott. Also Gott hat einfach Art, also Gott hat Arten. Und es ist von mir aus, also Hiob nachher letztes Jahr zweimal durchgelesen, kommen wir dann später noch darauf herum, hat einen bestimmten Grund gehabt. Und wenn wir die Art von Gott begreifen, erleichtert uns das im Leben vieles. Wenn wir es vielleicht begreifen, im Kontext drin, oder weil wir eben vielleicht Gott besser verstehen, warum er so handelt, wie er eben handelt. Und dass wir Gottes Wesen begreifen, oder dass wir das können begreifen, können wir uns ein bisschen umschauen. Wir sind mit dem Mann, sind wir, ich weiss nicht, anderthalb, zwei Jahre auf der Nütze Weide oben gewesen, mit Ruth. Das ist einer von den wenigen Orten im Kanton Aargau, wo er fast keine Lichtverschmutzung hat. Das gibt es wirklich im Rudertal. He? So viel abgelegen ist das. Ich komme selber ja von dort. Und dort haben wir Sterne gesehen, also die Sterne anschauen mit dem Teleskop und haben dort noch so ein bisschen viel Interessantes bekommen von diesen drei Typen vom Astra-Club. Und das ist schon noch spannend, wenn, nachher, wenn man die Sterne anschaut und wenn er sagt, ja, von bloßem Mal sieht man die, und wenn man dann ins Teleskop schaut, sehen wir etwa noch so viel weiter. Und dann plötzlich redet man von Lichtjahren, Millionen Lichtjahren, die distanziell entfernt sind. Und eine Sekunde ist etwa 300 Kilometer. Oder eine Stunde ist etwas über eine Milliarde Kilometer. Das ist schon ein bisschen weit, ich zu mir. Wie sollte das auf jeden Fall nicht so viel? Und wenn ich schaue, millionenweise, ob ja das stimmt, das können wir ja nicht einfach so nachzählen. Das wissen wir nicht, aber jedenfalls ist es weit. Und wenn ich nachher gedacht habe, ja, was kommt denn hinter dem letzten Stern, den wir sehen? Es kommt ja noch irgendetwas. Und was kommt denn dort noch? Und dann habe ich gemerkt, dass mehr die Vorstellung, Unendlichkeit, rein verstandesmässig, weiss ich, das gibt es. Aber die Vorstellung ist nicht vorhanden. Keine Ahnung. Für mich ist alles endlich. Es hört einfach einmal auf. Fertig, oder? Das ist das. Wenn man nachher sich vorstellt, was ist die Unendlichkeit, dürft es mir. Das geht ins Begriffsvermögen, wo, also jedes Begriffsvermögen, das uns nicht gegeben ist, wo wir eigentlich nicht ausgestattet sind worden dazu. Und Gott hat uns erschaffen, ihm ähnlich, aber eben nicht ganz gleich. Und der Unterschied ist eigentlich, dass wir eben die Unendlichkeit nicht erfassen können, wie sie wirklich ist, also wie Gott sich das vorstellt. Schon im Paradies hat eigentlich Gott zum Mensch gesagt, du sollst nicht vom Baum der Erkenntnis essen, weil du tust nachher dein Bewusstsein über Gut und Böse erweitern. Und Gott hat das nicht wollen. Der Mensch hat sich dummerweise nicht dran gehabt. Und das hat uns eigentlich viel Ärger, täglichen Ärger, verschafft uns das Ganze dann zumal. Wobei ich schon nicht gesagt, dass wir selber, wenn wir in dieser Situation wären, nicht gleich gehandelt hätten. Zu anerkennen, dass Gott über den Horizont aussieht, also dass Gott eben weiter ist und ihm das zugestehen, und mit dem wir leben können, ist eigentlich ein Teil des Glaubens. Und wir sehen später im Hiob noch, was das eigentlich heisst, wie der Glaube beim Hiob dort funktioniert hat. Der Vater hat sogar einem Sohn, also Jesus, eigentlich vorenthalten, über Sende vor Welterzeitpunkt. Gott hat das Volk auserwählt, Israel. Hätte auch in Schweizer können, warum nicht? Keine Ahnung. Hat einfach Israel genommen. Hat uns können, warum nicht? Meine, hat er können so einfädeln, dass wir dort irgendwie am richtigen Ort wären gewesen. Er hat einfach Israel genommen. Warum er das gemacht hat, die Wahl, das wissen wir nicht. Keine Ahnung. Ist einfach so. Er lässt einige in einem enormen Reichtum leben, was sich alles können leisten können. Und man denkt, boah, das wäre eigentlich so etwas, also ein Bill Gates zum Beispiel oder noch ein paar andere. Ein Trump, der vielleicht ein bisschen weniger populär ist, je nachdem. Aber der ist auch reich. Es hat viele Reiche, es hat aber auch viele Mausarme, die im kargen Leben, könnte man sagen, die wissen nicht recht, wo ich nicht mal zu essen her. Es hat solche, die gesungen sind, das Leben lang, die werden auch alt. Ich sage nie zum Doktor, brauche ich keine Brille mit 90, und die anderen sind das Leben lang krank, haben ein Leiden. Können wir rauslesen? Können wir nicht. Können wir einfach nicht bei gewissen Sachen. Wir können schon etwas dazu tun, auch verstanden. Es heisst nicht, dass wir völlig im Schicksal ausgeliefert sind, aber gewisse Sachen können wir definitiv nicht beeinflussen. Und dort ist sein Handeln souverän. Er bestimmt eigentlich, welcher Mensch, der sich bewegt auf der Welt, in der er geboren wird, wie sein Weg ist. Das ist Gottes Souveränität, die er eigentlich legt. Und das zu verstehen mit unserem Gerechtigkeitssinn, ist nicht ganz einfach, weil wir sagen, eigentlich, es kann doch nicht sein, dass ein gerechter Gott jemandem lässt, in einem gewissen Status leben, was ihm gut geht. Und nebendran ist jemand, der vielleicht ein lebenslanges Leiden hat. Und das soll gerecht sein. Das ist für uns mit unserem Gerechtigkeitssinn nicht ganz vereinbar und verständlich. Aber das ist eben die Art von Gott. Das ist das, was nicht ganz einfach ist. In Geschichte Job werden wir sehen, ein Wesenszug von Gott, einer von vielen. Weil ich gesagt habe, es ist wichtig, dass wir Gottes Art, Gottes Wesen kennen. Und das Gottesbild, das wir eigentlich haben, das wird täglich beeinflusst. Das sind unsere Emotionen. Wenn ich morgen super gut drauf bin, wenn ich top zweck bin, Schuhe, Bong und Heu, oder? Dann habe ich das Gefühl, ah, Gott ist mir nach. Oder? Wenn es ein richtiger Scheißtag ist, oder? Wir gehen zum Nest raus, das ist einfach ein Scheiß, oder? Was auch immer. Dann habe ich das Gefühl, Gott ist sehr weit entfernt, oder? Also Gottes Nähe, die wir vielfach über unsere Emotionen interpretieren. Jetzt können wir sagen, ist es so? Wer die Bibel kennt, wer weiss, wie sie in der Bibel steht, sagt, nein, es spielt keine Rolle. Ob ich jetzt das Gefühl habe, der Tag ist absolut verschissen, oder es ist ein Top-Tag, es spielt keine Rolle, Gott ist da. Aber die Interpretation von uns ist vielfach so, dass wir das mit unseren Emotionen ein bisschen abstimmen. Und das gibt eben ein selbstbasteltes Gottesbild, wo wir das so zusammenschustern. Dann haben wir auch noch eine Familie, die mit ihnen spielt. Wir haben ein Umfeld. Ja, das ist manchmal schon noch ein bisschen, wie das eine Rolle spielt. Wir haben Kollegen, der ist natürlich auch der Pastor, also nicht ich. Das ist auch der Pastor, der eine gewisse Rolle spielt, das, was er lehrt, was er eigentlich bringt. Mit der höheren Verantwortung. Der ist auch die Gemeinde, wo man drinnen lebt, das gibt uns als Gottesbild. Und das basteln wir uns eigentlich ein bisschen zusammen. Und dort drinnen ist, wie ich gesagt habe, schon vorher wichtig, dass wir Gott kennen, seine Art. Und das möchte ich ermutigen, wirklich regelmässig zu warten, die Bibel hier. Die kann man heute auch papierlos haben, kein Problem. Ich habe so papierlos, aber ich habe so gerne ein bisschen knistert beim Kehren. Und das ist eigentlich wie ein Glaubenskompass, wo wir uns darauf justieren können. Wer ein Kompass-Set schon hatte, und dann kommt in ein Spannungsfeld, ich plötzlich von der Not anfangen zu fladdern. Und wir wissen dann nicht mehr so recht, was durchgeht. Es könnte dumm rauskommen, wenn wir im Spannungsfeld mit einem Kompass unterwegs sind, weil das Ziel wir dann verfehlen. Und das ist wichtig, dass wir uns zu diesem Spannungsfeld oder Kompass, das die Tiere rausbegeben, und wieder dorthin gehen, wo die Luft sauber ist. Und das ist eigentlich bei Gott, beim Wort, beim Gebet. Und dort, in diesem Umfeld, können wir unseren Kompass justiert sich wieder. Das ist ganz wichtig. Wie gesagt, im Hiob, wenn es der Strupp zuhergeht, ist der wichtig, dass wir wissen, wo der Kompass steht. Wir entscheiden uns x-mal pro Tag. Das möchte ich darauf eingehen. Wir können gewisse Sachen entscheiden. Gewisse Sachen sind entschieden, wie ich vorhin gesagt habe. Ob ich jetzt morgen ein Mokka-Joghurt nehme oder ein Erdbeer-Joghurt, das ist noch eine relativ leichte Entscheidung. Ist auch nicht massgebend für meine Emotionen. Wenn ich Socken anlege am Morgen, ob schwarze oder nein, weisse nicht, ob schwarze oder dunkelblaue, ist auch nicht so tragisch, oder? Und wenn ich ein falsches Hemd kaufe und ich plötzlich merke, nach 14 Tagen, das war jetzt ein Fehlkauf, es schafft für 50 Noten, aber was soll's. Das tun wir in den Sack, der Text kommt gut, oder irgendjemand Ort, jemandem spielt nicht so eine Rolle. Das sind Entscheidungen, die wir treffen können in unserem Leben, wo wir nicht gross, also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass jemand über sie gut betet am Morgen. Mal, danke dafür schon, grösstwahrscheinlich, aber nicht sagt, so wie es vor dem Kühlschrank ein Mokka oder eine Säbeere nehmen, Herr, hilf mir da entscheiden und sowieso. Das kann es, glaube ich, auch nicht sein. Dann gibt es aber Sachen, die wir mittragen, die aber entscheidender sind, wenn es um den Job geht, um die Schule, müssen wir eine gewisse Intelligenz an eine gewisse Schule machen. Wenn es Gott dir gibt, dann können wir den Weg gehen. Wenn es aber Gott die Intelligenz nicht gibt, dann geht es einfach nicht. Das ist ein Beruf, das ist ein Wohnort, das ist eine Gemeinde, das ist ein Partner, Haus, Kind, Ausbildung, wie ich gesagt habe, als Auto. Das sind Entscheidungen, die schon ein bisschen weitreichend sind, weil wir nicht mehr so leicht können, auch jetzt ein paar Socken wählen, oder? Das ist ja gut. Und bei der Partnerwahl oder beim Job, dort wird es dann schon ein bisschen tiefgründiger. Der Partner, mal klar, man kann sagen, der Wechsel wird Lebensabschnittspartner, oder? Das ist schon eine Variante, aber das ist nicht unbedingt zielführend im Glauben, im Leben. Aber es wird uns täglich vorgelebt via Umfeld oder via Medien, dass man das ein Ja ist. Der Schaden, den es gibt, der Kollateralschaden, die wir meistens fließendlich grosszügig überschauen. Es gibt selten im Leben, es gibt selten im Leben mehr als nicht, wo ich es Gott ganz klar sage, da musst du durch. Also ich mache jetzt die Umfrage nicht mehr, könnte es jetzt machen, wo jemand, wie viel hätte ich, oder könnte ich sagen, ich habe genau gewusst, das wird mein Mann oder meine Frau, oder das wäre vermutlich die wenigste. Jetzt anfangen zu gehen miteinander und er ist miteinander auf den Weg gegangen. Und das war ein Entscheid, wo man gefällt hat, aufgrund von dem, dass es stimmig war. Und Gott gibt uns, wie gesagt, selten klare Vorgaben. Er kommt aber auf den Weg. Mit, vielleicht die Entgänger kennen die Stelle vom Saul, wo er berufen wurde, respektive gesalbt wurde vom Samuel. Dann hat er gesagt, du jetzt gehst und machst, was er vor die Hände kommt. Und ich gesagt, jetzt musst du genau das und das machen. Machst das, was er vor die Hände kommt. Und dort, und ich bin mit dir. Das ist aber noch wichtig, oder? Ich bin mit dir. Man kann schon nicht einfach tun, was man will. Das geht nicht. Aber Gott kommt mit bei den Entscheidungen. Wenn ich es Gott nämlich würde sagen, genau diesen Weg musst du gehen, dann tendieren wir Menschen darauf, dass wir sagen, wenn es dann ein bisschen Schwierigkeiten gibt, wenn es dann nicht mehr so rund läuft, dass wir sagen, ja, Herr, du hast gesagt, ich soll den Weg gehen, also bist du schuld, dass es nicht geht. Das wäre zu einfach gedacht, weil Gott nimmt uns auch mit auf den Weg. Und er sagt auch, oder klar, dass wir daran arbeiten müssen. Also, wenn jetzt Gott sagt, geh an die Uni, oder? Geh studieren. Dann geht jemand an die Uni, ist ein fauler Sack, lernt nichts, oder? Und schreibt Luther 2, sagt er, ja Gott, du hast gesagt, ich soll gehen, oder? Dann muss schon machen, dass ich Fünfer habe. So ist es eben nicht. Darum sagt eben der Herr eigentlich, ich gebe dir Intelligenz mit, ich gebe dir einen gewissen Weg mit, ich komme auf den Weg. Aber die Idee und das Lehren, das gut bist, musst du selber tun. Darauf an, den musst du betreiben. Rüste dich aber aus und mit auf dem Weg. Und das ist ganz wichtig. Es ist, wenn es irgendwie im Leben nachher nicht mehr so rund läuft, wenn man entscheidet hatte, sei das im Jobpartner oder irgendwie ein Haus, was auch immer, und es nicht so rund läuft, kommt vielfach die Frage, Mist, ist der falsche Weg gewesen. Hätte ich doch nur den anderen Weg genommen, oder? Ich hätte ja die Möglichkeit gehabt, zwischen A, B und C auszulesen, oder? Hätte ich nur den B-Weg genommen oder den C-Weg, oder? Und das kennen wir alle. Diese Frage in einer gewissen Lebenssituation, in einer gewissen Lebensumständen, hätte ich den anderen Weg genommen? Und dann gehen wir meistens davon aus, dass wir den Weg, den wir jetzt gehen, wenn wir den anderen Weg hätten, noch besser gewesen. Dass er viel verschissniger rauskommen könnte, das rechnen wir gar nicht. Das könnte nämlich auch sein. Wenn wir einen Weg gehen, wo wir wissen, das ist gut, oder dann, wo wir diesen Weg sind, anfangen zu gehen, haben wir gesehen, das ist gut, oder? Und wenn Schwierigkeiten kommen, wie gesagt, ist nicht gesagt, dass der Weg B oder C besser war, sondern noch viel schlimmer gewesen, noch viel dümmer. Und es gibt viele Sachen im Leben. Wie gesagt, das kann Partnerschaft sein, das kann Kindererziehung sein, wenn plötzlich die Kinder nicht so laufen, wie man sich das vorgestellt hat. Wenn man plötzlich in der Beziehung Schwierigkeiten hat, was nicht mehr tut, wie man das mit den Schmetterlingen dann zumal hatte. Und so gibt es viele Fragen über Fragen. Und wenn wir uns diesen Fragen nicht irgendeinen Weg finden, zu diesen Fragen aus, kann es zur Verbitterung führen. Und ich weiss nicht, dass Menschen mit Verbitterung, das habt ihr sicher auch schon gesagt, das ist ein Leiderzustand, kann ich sagen. Jemand, der Verbitterung lebt, oder immer nur das Negative sieht im Leben, das ist nicht so lustig. Und dann in diesen Fragen kommt auch vielfach die Schuldfrage, was hätte ich anders machen sollen? Hätte ich nicht sollen gesehen, zum Beispiel, dass ich den anderen Job hätte sollen? Hätte ich den anderen Partner sollen? Die Frage kommt in einer gewissen Phase des Lebens kommt auch. Hätte ich nicht sollen mehr Zeit für die Kids nehmen? Hätte ich nicht? Was habe ich falsch gemacht? Wieso habe ich nicht? Vielleicht habe ich zu wenig gebetet, vielleicht habe ich zu wenig Bibel gelesen und. Und dort drinnen sehen wir eine Schuldfrage. Also ich bin schuldig, dass es alles so ist, wie es ist. Und da möchte ich eins sagen, merkt euch das. Wir haben erstens einen vergebenden Gott. Und zweitens, es geht im Leben lange nicht immer um Schuld. Das ist ganz wichtig. Es ist lange nicht immer um Schuld. Dass das, was passiert, passiert. Oder dort, wo wir drinnen stehen, dass wir drinnen stehen, ist lange nicht gegen Schuld. Von euch, von uns, von mir. Von allen zusammen. Und jetzt schauen wir den Hiob an. Der ist mit der Problematik von der Schuldfrage völlig konfrontiert gewesen. Also, er hat sich nachher dort reinmal verirrt. Und es ist ja speziell, was im Himmel abläuft. Ich lese euch jetzt ein Vers. Ich habe eine gute Nachricht habe ich da von mir, aber du kannst einblenden, was du gerade auf Lager hast, spielt ja nicht so eine Rolle. Wichtig ist, dass das, was wir verstehen, verstehen. Und das, was wir nicht verstehen, macht da nicht so Bauchweh. Hiob war ein reicher Mann gewesen. Der angesehenigste Mann im Nahen Osten, nennt es mal, laut Bibel. Ist abartig reich gewesen, bekannt. Angesehener Mann gewesen. Hiob 1:1-5. Im Land Uz lebte ein Mann namens Hiob, der rechtschaffen und aufrichtig war. Weil er Ehrfurcht vor Gott hatte, hütete er sich davor, Böses zu tun. Er hatte eine grosse Familie mit 7 Söhnen und 3 Töchtern und besaß riesige Viehherden. 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Rinder gespannen. Wieso Rinder gespannt? Dort haben sie noch gepflügt mit diesen Rindern oder gegachert. Hat es immer 2 gebraucht, darum hat man dann zumal die Rinder als Gespann angeschaut. 500 Esel, dazu sehr viele Hirten und Mägde. Hiob war der reichste und angesehenste von allen Herdenbesitzern im Osten. Jahr für Jahr feierten sie. Genau, das ist gut. Eben, da sehen wir den Besitz, was er alles gehabt hat. Und dann kommt das Faustück daher. Das ist für mich der Text, den ich jetzt hier lese, irgendwie extrem. Wie soll man das sagen? Nicht fassbar fast. Lese ich dort der 1. Job 6-12. Eines Tages versammelten sich die Engel im Himmel, das heisst Gottes Söhne übersetzt, je nachdem, und traten vor den Herrn und ihnen auch der Satan, übersetzt damit Ankläger, ist noch ein gutes Wort, wenn wir jetzt vielleicht mit Ankläger das ein bisschen im Hinterkopf haben. Woher kommst du? Fragte ihn der Herr. Also, der Satan ist in der Ratsversammlung bei Gott gewesen. Was hat er dazu überhaupt? Hallo? Wenn ich im Geschäft eine solche hätte, würde ich sagen, Eintritt verboten, kannst du bleiben. Weil du machst sowieso, du vermiesst mir sowieso noch ein Geschäft, oder? Ich habe die Erde durchstreift, gab diese zur Antwort. Der Herr erwiderte. Dann ist dir sicher auch mein Diener Hiob aufgefallen. Ich kenne keinen zweiten auf der Erde, der so rechtschaffen und aufrichtig ist wie er, der mich achtet und sich nichts zuschulden kommen lässt. Überrascht dich das? Fragte der Satan. Er tut's doch nicht umsonst. Du hast ihn, seine Familie und seinen ganzen Besitz stets bewahrt. Seine Arbeit war erfolgreich und seine Herde haben sich gewaltig vermehrt. Aber versuch es doch einmal und lass ihn Hab und Gut verlieren, dann wird er dich ganz sicher vor allen Leuten verfluchen. Gut, sagte der Herr, mach mit seinem Besitz, was du willst, nur ihn selbst hast du nicht an. So verließ der Satan den Herrn und die Engel. Ich sage, hallo eigentlich. Da ist einer, der lebt. Ehrfürchtig von Gott, mit Gott lebt, oder? Schaut, dass er einem Gesetz entspricht, das hat es dann schon gegeben, oder? Lebt mit dem Gesetz, schaut, dass er mit Gott im Reinen ist, eigentlich, oder? Und jetzt das. Ist das Liebe? Ist das Gerechtigkeit? Nach unserem Sinn. Wir sagen, begreift das, wer will, oder? Ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was Gott dort entschieden hat, oder? Das ist ganz speziell. Habt ihr übrigens irgendeinem Ort Wort Schuld gehört? Ich nicht. Also ich habe es hoffentlich nicht gelesen, sonst sage ich mir es. Nein, es kommt nicht vor. Schuld kommt nicht vor in diesem Text. Gott weiss, dass wir im Spannungsfeld zwischen Gut und Böse sind. Das geht jetzt aus diesem Text führen. Und es kann verschiedene Sachen passieren, wie jetzt so hier beim Hiob, wo wir sehen, ich lese es jetzt noch. Und was, wie gesagt, was der absolute Gipfel ist, Gott einfach Satan frei haben. Also nicht ganz. Und der Satan, das ist auch spannend, der Satan kommt und sagt, weißt du was? Der ist dir so treuer gegeben, der Hiob. Also das ist ein Handel, oder? Also der Hiob ist treu, er ist gerecht, er schaut zu den Leuten, er gibt den Armen und, oder? Er gibt Geld gemein und so, und er betet jedes Tag, er opfert das, haben wir noch, vorher ist es zwischen ihnen gelesen, aber ist auch noch gesehen. Und das ist ja logisch, wenn du ihn so segnest. Also wenn er so viel Lohn bekommt, dann leistet er etwas dafür, oder? So ein bisschen, das ist das Denken vom Anklägen, oder? Und wenn wir den Teufel als Ankläger überlegen, dann klagt ja der eigentlich Menschen vor Gott an. Und die Menschen, die mit dem Herrn unterwegs sind, sind das also jetzt wir, sind durch Gott gerecht, oder? Oder Jesus, sind wir gerecht gesprochen eigentlich. Wenn der Gerechte anklagen willst, das ist noch schwierig. Was nimmst du? Eine Lüge. Muss ja. Wenn der Gerechte anklagen willst, ja nichts, das ist ja nichts, oder? Dann musst du eine Lüge nehmen, etwas, was nicht stimmt, oder? Und wenn wir jetzt das überlegen, können wir eigentlich sagen, hat Gott danach gesegnet, weil er einfach so treu zu ihm gestanden ist? Oder hat er ihn gesegnet, weil er ihn gesegnet hat? Aus einer Souveränität heraus, um einen unbekannten Grund heraus. Warum gibt es Armreich, gesund, krank? Oder? Wie ich vorhin gesagt habe. Und das ist nicht ein Handel, das ist kein Kuhhandel, wo der Abraham, Hiob. Oder Hiob und Gott hat, das ist kein Kuhhandel. Das ist einfach so. Das ist ein Souveränitätsgedanke von Gott, wo der Hiob einfach gesegnet hat. Punkt. Was gut zu wissen ist, ist ganz gut zu wissen, merke ich, dass Gott hat dem Teufel Freiheiten gegeben, also Freiraum gegeben, und der Hiob kann angreifen, hat ihm aber ganz klare Grenzen gesetzt. Er hat gesagt, du kannst machen, was du willst, bis zum bitteren Ende. Er hat gesagt, also gut, habe gut, das geht, mehr nicht. 1. Job 12,22. 12 bis 22 gibt es das, was gibt es? Eines Tages feierten Hiobs Kinder wieder einmal im Haus ihres ältesten Bruders. Da kam ein Bote zu Hiob und meldete: Wir pflügten gerade mit den Rindern, die Esel weideten nebenan, da befiel uns Beduinen aus der Gegend von Saba und raubten die Tiere. Alle Hirten haben sie umgebracht, nur ich konnte entkommen und es dir melden. Dann geht es weiter. Es sind noch andere Boote gekommen. Im nächsten Augenblick, überspringen Sie ein bisschen, kam wieder ein Bote an. Hiob, rief er, deine Kinder feierten gerade, als ein Wirbelsturm aus der Wüste des Hauses deines ältesten Sohnes erfasste und einstürzen ließ. Alle deine Kinder liegen unter den Trümmern begraben. Sie sind tot. Ich habe als Einziger dieses Unglück überlebt. Da stand Hiob auf, zerriss sein Obergewand und schor sich den Kopf. Dann fiel er zu Boden und betete, nackt bin ich zur Welt gekommen, und nackt verlasse ich sie wieder. Herr, du hast mir alles gegeben, du hast mir alles genommen, dich will ich preisen. Obwohl dieses Leid über ihn hereinbrach, versündigte Hiob sich nicht, kein böses Wort gegen Gott kam über seine Lippen. Schon noch krass, he? Uns geht es vielleicht gut, jetzt, heute Sonntagmorgen. Und wenn man das so überlegt, was da passiert ist, wo der Hiob sagt, in der Situation, der hat mir es gegeben, der hat mir es genommen. Und das zeigt eigentlich auch, das Gottesbild vom Hiob ist eigentlich gut. Das ist, kommt dann später aus, ganz am Schluss vom Hiob kommt es noch, wo der Gott sagt, du hast richtig gehandelt. Das zeigt uns eigentlich, der Hiob hat erkannt, dass das, was er hat, haben gut, an Intelligenz, an was auch immer, das hat ihm Gott gegeben. Klar hat er geschafft. Er hat seinen Teil dazu getan. Aber dass es so gekommen ist, das hat ihm Gott gegeben. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Wir müssen so keine Mördergrube aus unserer Seele machen, wenn es eigentlich wörtlich himmeltraurig geht. Wir dürfen Gott das wörtlich bringen und nicht das Gefühl haben, oh, das darf ich nicht, oder jetzt sollte ich noch Gott loben in der verschissenen Zeit. Man darf zu Gott kommen und das wörtlich auch das Leid auch klar sagen, das sehen wir in den Psalmen. Und das ist ganz wichtig. Aber, dass wir immer zu Gott gehen und an ihm festhalten, das ist eigentlich der wichtigste Punkt hier. Dann sind die drei Freunde vom Hiob gekommen. Das ist im Hiob 2, 11 bis 13. Hiob hatte drei Freunde, Eliphas, Bildad und Schuach. Als sie von dem Unglück hörten, dass er wieder hereingebrochen war, vereinbarten sie, Hiob zu besuchen. Sie wollten ihm ihr Mitgefühl zeigen und ihn trösten. Schon von Weitem sahen sie ihn, aber sie erkannten ihn kaum wieder. Jetzt habe ich etwas übersprungen. Man macht nichts, schiebe es noch rein. Es hat noch eine zweite Ratsversammlung gegeben, wo das Habelgut schon weg war. Ist der Teufel noch einst in den Himmel gekommen und Gott hat gesagt, hast du gesehen? Ja, haltet an mir fest. Hat nicht der Teufel gesagt, der Ankläger hat gesagt, ja. Rühr seine Gesundheit an, sein Leben, seine Seele, rühr es an, schau dann ist er fertig. Hat er gesagt, ich erlaube es dir, greif seine Gesundheit an, doch lass ihn am Leben. Der hat wieder klar gesagt, das darfst und da ist Grenze. Im Vers 9, den muss ich jetzt noch Orte lesen, ist die Frau zu ihm gekommen, hat gesagt, na, immer noch. Dann hat gesagt, unser Gottesbild prägt das Umfeld. Ist die Frau gekommen. Auch verstanden, gell? Wenn es Frau wäre, sie hätte nicht der Mann sein. Also ich will nicht damit sagen, dass der Mann weniger Nörgel oder mehr als Frau. Einfach nur, mehr, das war die Frau. Das hätte der Mann sein können. Na, immer noch fromm, kommt sie, oder? Das war eine schöne Stütze für ihn, in der Scheisszeit drin. Mach doch Schluss mit Gott und stirb. Klare Aussage, oder? Hiob sagte nur, was du sagst, ist gottlos und dumm. Das Gute haben wir von Gott angenommen. Sollten wir dann nicht auch das Unheil annehmen? Das ist in der Haltung, die wir sehen. Er hat das Gute bekommen und gemerkt, das ist eine vorübergehende Situation, die ich habe, spätestens, wenn ich irgendwann ab der Welt gehe, ist auch das vorbei. Und der Hiob ist dort, wenn man das sich vorstellt, er war angesehener Mann gewesen, er hat alles verloren, Familie, Besitz, die Frau steht noch gegen ihn. Das ist nicht so lustig, sieht man. Ich dachte, das ist schon, wie gehst du mit dem um, wenn du nachher so in eine Situation hineinkommst. Und jetzt kommen die drei Freunde Hiob und jetzt fangen sie an zu suchen. Was ist denn da passiert? Was ist denn da los? Wir sehen das im Hiob 5. Eins und zwei klagt nur Hiob. Aber meinst du, dich hört jemand? An welchen Engel wirst du dich denn wenden? Wer sich Gott in blinder Wut entgegenstellt und in seiner Dummheit aufbegehrt, der bringt sich um. Wenn wir das lesen und unseren Anfangstext kurz erinnern, ist das Zeugnis von Hiob ganz anders. Er war gerecht vor Gott, er hat mit Gott gelebt und. Und da sagt eigentlich der eine, der Eliphas sagt, er hat aufbegehrt gegen Gott. Dem geht es dann halt so, oder? Es ist auch noch Kapitel 11, das ist längere Blätter, 23, Vers 13, 14. Genau. Hiob fasst einen klaren Entschluss. Streck deine Hand empor und bete zu Gott. Mach deinen Fehler wieder gut und lass in deinen Zelten kein neues Unrecht geschehen. Und so ist das eigentlich vom dritten Kapitel bis vor Schluss hin und her gegangen, immer das Schuld, was sie haben gesagt, ein solches Schicksal, das ihr bereicht hat, ist eine Schuldfrage. Punkt. Gibt es nicht anders. Das muss eine Schuld hinterher dran sein. Und die drei Freunde haben das immer klar überbringen, Hiob, bist doch jetzt nicht so verbockt, bist doch jetzt nicht so stur, Wenn du Buße tun und deine Schuld, die du irgendeinem Ort gemacht hast, keine Ahnung wo, dann ging es wieder gut. Da ist Schuld. Hiob hat aber verzweifelt die Antwort gesucht. Er hat wirklich gesucht, was ist los? Warum muss ich das leiden? Und im 7. Kapitel 9 bis 21. Nein, stimmt nicht. 19 bis 21, Entschuldigung. Wie lange schaust du mich noch prüfend an? Du lässt mich keinen Augenblick in Ruhe. Du Menschenwächter, hat dich meine Sünde denn verletzt? Warum machst du mich zu deiner Zielscheibe? Bin ich dir zur Last geworden? Dort merkt man, der Hiob sucht, warum ist das passiert, was mir passiert ist. Er kommt aber nicht drauf. 9. Kapitel 27, ein paar Versen. Dort sehen wir, wenn ich mir sage, jetzt will ich mein Klagen vergessen, will glücklich sein und mich freuen, dann packt mich doch die Angst, dass meine Schmerzen wiederkommen. O Gott, ich weiß es, du hältst mich für schuldig, ich bin ja schon verurteilt. Wozu soll ich mich noch beabmühen? Wenn ich meine Hände mit Schneewasser wüsche oder mit Lauge reinigte als Zeichen meiner Unschuld, dann würdest du mich doch in einer Jauchegrube tauchen, dass sich selbst meine Kleider vor mir ekeln. Und jetzt sucht der Job noch in diesem Kontext nach Schuld und fragt sich, habe ich denn wirklich an einem Ort irgendetwas da, wo mich von Gott so das Schicksal widerfahren. Es gibt noch viel mehr im Ganzen, aber ihr könnt in einer ruhigen Stunde lesen, wenn es dann vielleicht ein bisschen über Wetter ist, auch sitzen. Weil es braucht ein bisschen Maus, für den Job zu lesen. Wie gesagt, es ist nie um die Schuldfrage gegangen. Es geht um die Souveränität von Gott. Gott hat einfach gewisse Sachen unergründlich gemacht, ganz schlicht und einfach, nicht fassbar. Jenseits vom Vorstellungsvermögen von unserem Verstand. Und gewisse Sachen, bei gewissen Sachen, Ereignissen, lässt sich Gott nicht auf die Karte schauen. Ganz einfach. Was wichtig ist bei Hiob, er hat der Verzweiflung, hat den Gott festgehalten und hat ihn nicht verlassen. Er ist gleich bei Gott geblieben. Das ist bei uns auch so. Wir haben vielleicht die Tendenz, unsere Gesellschaft so ein bisschen Spassgesellschaft zu sein. Das darf man, glaube ich, so sagen. Es muss viel Spass machen, es muss ein gutes Gefühl sein und so. Und doch, glaube ich, jedes von euch irgendwann ist im Alltag zwischen den Tagen, den Prozessen, gibt es Zeiten, wo wir nicht so spassig getroffen sind. Und es ist auch nicht, ob ich mit Emotionen gut drauf bin, dass man Gott neu oder eben Fan, sondern es spielt ja nicht eine Rolle, dass wir an Gott festhalten, in jeder Situation, wo wir sind. Manchmal ist es ein bisschen enthusiastischer, manchmal ein bisschen weniger, aber an Gott festhalten mit Gebet, mit dem in Gemeinschaft bleiben und nicht denken, das hat doch keinen Wert. Das kann so nicht sein. Ich glaube, dort müssen wir uns ein bisschen den inneren Schweinehund überwinden und uns dort mit Gott unterwegs sein, weil es ist gut zu wissen, dass der Herr den Radius absteckt in unserem Leben. Es geht nicht einfach ins Uferlassen, sondern er steckt den Radius ab. Eins vor Geschichte kommt Gott aufs Tapet. Hier zeigt der Gott seine Souveränität. Job 38. Oh, jetzt habe ich bald gemerkt, ganz viele Kapitel, natürlich sehr viel. Dann aber redete Gott mit Hiob, er antwortete ihm aus dem Sturm. Wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst mit Worten ohne Verstand? Tritt mir gegenüber wie ein Mann und gib mir Antwort auf meine Fragen. Wo warst du, als ich das Fundament der Erde legte? Sag es doch. Wenn du so viel weißt, wer hat ihr Maß festgelegt und wer die Messschnur über sie ausgespannt? Du weißt es doch, oder etwa nicht? Worin sind die Pfeiler der Erde eingesteckt und wer hat ihren Grundstein gelegt? Damals sangen alle Morgensterne und alle Engel jubelten vor Freude. Es geht nachher so weiter, zwei Kapitel lang, wo Gott im Hiob zeigt über seine Souveränität, über seine Schöpferkraft, über das, was er gemacht hat, wie er es eben gemacht hat. Und das ist auch ein Akt vom Glauben von uns, einfach zu anerkennen, dass Gott eben auch nicht unserem Verstand, auch nicht unserem Vorstellungsvermögen agiert und uns einfach einen Teil davon teilhaben lässt. Es ist viel wichtiger, dass wir wissen, dass Gott in unserem Leben, dass Gott unser Leben einfach dem Bösen überlässt. Es kann sein, dass wir nicht durchkommen zwischen ihnen, aber er überlässt es nicht einfach so. Das ist ganz wichtig zu wissen. Es ist wichtiger, dass wir das wissen, als dass wir begreifen, wie Gott jetzt die Welt geschaffen hat, wie das Universum funktioniert und. Das nützt uns nicht so viel im Alltag. Und es ist, mir geht es immer so, ich bekomme bei Situationen, die nicht ganz einfach sind im Leben, das habe ich ab und zu, was mir massiv fordert, bekomme ich mehr Ruhe und Frieden darüber als eine klare Antwort. Ich weiß nicht, ob es euch so geht. Also mir geht es so. Zurück zum Hiob. Ich habe gesagt, Gott hat ihm gerade Test gegeben, dass er gerecht gehandelt hat. Das ist im 42,7,8. Nachdem der Herr alles zu Hiob gesagt hatte, wandte er sich an Eliphas aus Teman. Ich bin voller Zorn über dich und deine beiden Freunde. Ihr habt nicht die Wahrheit über mich gesagt, so wie mein Diener Hiob. Gut, es ist eben, wie gesagt, das Begreifen von Gottes Art, vom Wesen von Gott, was für unser Glaubensleben enorm wichtig ist. Und je mehr dass wir begreifen, wie Gottes Art ist, wie sein Wesen ist, umso mehr werden wir auch gefestigt im Glauben. Umso mehr können wir auch Geschehnisse oder Aussagen im Kontext einmitten. Ich denke, manchmal, es gibt ja so... Wenn man über Kranke betet, misst man ja im Prinzip unseren Glauben daran, wie die Gesundheit kommt, oder? Und das ist, sind wir ziemlich misserfolgig, oder? Dann muss ich schon. Also könnte man sagen, der Glaube ist eine kleine Art. Wenn man das einfach so zum Kontext rausnehmen, dann kommt es eben ein bisschen schräg rein. Es ist auch, es gibt übrigens den Satz, wer glaubt, zu diesem Berg setzt, versetzt dieses Meer. Weg damit, oder? Also, ich bin schon Gotthard gestanden und den Gedanken gehabt. Wäre doch noch so gäbig, oder? Aber also zu wenig Glauben, der kennt, wo der jetzt steht, oder? Also, ist mir noch stimmt im Glauben etwas nicht. Wenn man es so anschaut, wohlverstanden. Wenn wir Gottes Wesen aber und seine Art können begreifen, dann merkt man plötzlich, dass das nicht geht, dass der Gotthard nicht mehr dort ist, sondern es geht um andere Sachen. Schluss vom Hiob. Den blenden wir aus. Ganz bewusst sagen, aber kurz. Im Job ist es dann saumässig gut gegangen. Er hat es mehrfach bekommen. Aber gell, wenn man schwierige Zeiten macht und Gott bleibt, ist nicht garant, dass es doppelt so viel ist am Schluss. Lese ich dann die Apostelgeschichte. Paulus war ein sehr grosser Glaubensmann. Der Petrus. Die haben nicht in Saus und Braus gelebt. Die haben gedarbt, die haben viel durchgemacht. Das müssen wir uns fragen. Also der Hiob liest und sich der freut, wenn du das Ganze durchgestanden hast, schwierige Situation im Leben, ist es dir umso besser. Könnte unter Umständen nicht so sein. Ich möchte jetzt noch kurz etwas von mir sagen. Wieso den Hiob zweimal gelesen habe, habe ich es gesagt. Ich habe, das ist etwas mehr vor einem Jahr, also meinem Alter geht mir ab und zu die Routineuntersuchung beim Doktor. Und ich habe mir schon irgendwie überlegt, warum bin ich überhaupt gegangen. Und dachte, ja, ich bin gegangen, dass er sagt, Stauder, mit euch ist alles gut. Es ist tiptop, die sind gesund. Zeig, so weiterfahren. Und das ist gut. Das war meine Vorstellung und meine Haltung. Also eine Absicherung, dass ich gesund bin, dass alles gut ist. Nachher haben wir festgestellt, dass ich viel zu wenig Eisack hatte. Das hat zur Folge, dass ich zwei Infusionen haben musste. Das ist bei mir auch ein bisschen ungewöhnlich. Durch das hat man versucht, ist da an einem Ort bei mir etwas, wo nicht gut ist, das blutet. Könnte sogar ein Tumor sein, hat er gesagt. Zugleich hatte ich erhöhte PSA-Werte, Prostata-Werte. Und dann ist die Odyssee losgegangen. Schlussendlich ist festgestellt worden, dass ich Prostata-Krebs habe, bösartige. Das hat zur Folge gehabt, dass wir entscheiden mussten, eine Therapieform, die sie hier machen oder annehmen. Hat die Operation gehabt. Nachher im August. Zwischen ist das Computertomogramm gewesen, ob das Schableger hat in den Knochen. Das war für mich eine schwierige Zeit gewesen. Also vertraut auch, nicht nur für mich. Die immer die Ungewissheit, ist etwas, ist nicht. Ich untersuche mich, warte auf das Telefon vom Arzt, ist nicht. Ich hatte die Operation im August. Das ist eigentlich gut gegangen, aber nachher sind wir in Toskana Ferien gewesen. Das war nicht so schlecht gewesen. Und nachher die Woche darauf habe ich Fieber gemacht. Ein paar Tage später bin ich notfallmässig ins Spital noch für 10 Tage. Das Lymphozell hat sich gebildet. Das ist eine Entzündungsliste von einer verarbeiteten Flüssigkeit. Hat mich noch 10 Tage im Spital gehalten, 2 Tage davon intensiv. Wer das kennt, das ganze Vorgehen bei der Prostataoperation, bei uns Mann ist das nicht ganz einfach, weil da schnetzelt, man kann ich sagen, nicht nur ein bisschen Gewebfurt, sondern da kommt auch noch Zell dran, die Emotionen. Und das war für mich schon die Frage, warum? Wieso gerade ich? Ich bin noch relativ jung von dem her. Und das habe ich hier abgelesen, zweimal. Gerade zweimal. Schnutz durch. Was es mir gut getan hat, zu sehen, es ist keine Schuldfrage, hinter dem, was ich erlebt habe. Ich bin nicht ganz dort, wo ich will. Meine Kräfte sind noch so lala. Ich habe wieder mein Eis in der Teufel, muss B12 spritzen und so. Es kommt langsam, was ich meistens gegenwärtig daran arbeite, ist noch, dass ab und zu übernimmt es mich noch ein bisschen, dass es so war, wie es war. Oder immer noch ist, dass gewisse Sachen nicht mehr gleich sind, wie es vorher war. Und dass die Frage von Schuld war mir ziemlich weit gewesen, zwischen ihnen, als ich mich wirklich gefragt habe, was ist los? Ist es eine Schuld? Ist es Schuld? Habe ich mir dort etwas, keine Ahnung, oder? Das hat mir enorm gut getan, zu wissen, es ist keine Schuldfrage. Es ist absolut keine Schuldfrage. Und auch zu wissen, Gott setzt Grenzen im Ganzen. Ich habe keine Bestrahlung gebraucht, ich habe keine Chemo gebraucht, nichts. Das ist für mich ein riesiges Geschenk, weil das wäre dann noch gerade einmal der Zacken härter gewesen. Gott hätte es zulassen können. Er hätte das ganze Programm müssen können machen. Also ich weiß es nicht. Gott hat einfach Grenzen gesetzt. Und in der Früherkennung, wo ich wirklich sehr dankbar bin, dass es so ist. Und das war schon für mich schon noch die Frage, warum hat Gott Stopp gesagt mit der Operation nicht noch. Chemo, Hormontherapie und was man alles machen könnte. Der hat gesagt, Stopp ist gut, oder? Das ist für mich Gnade. Aber ich kann nachher sagen, ich weiß es nicht warum. Keine Ahnung. Und irgendwie hat es mich das so in der Terre gebracht, wo ich, wie gesagt, noch einmal ganz Schluss, dass es nicht immer eine Schuldfrage ist. Und das ist jetzt auch mein Fazit. Zum Schluss, dass das, was passiert in unserem Leben, was ist, was manchmal nicht ganz einfach ist, nicht immer eine Schuldfrage ist, manchmal ist es. Das heisst nicht, dass wir einfach tun lassen, was wir wollen, sondern dass wir auch gewisse Verantwortung im Leben, das ist klar. Vieles, was in meinem Leben passiert, ist eine Souveränitätsfrage von Gott, weil er es einfach so macht. Wir können uns manchmal lange hinterfragen, wir kommen nicht drauf. Gewisse Schicksale sind zu akzeptieren. Ich weiss, es klingt ganz einfach. Es ist eine Situation nicht, ich habe es bei mir jetzt gerade gesehen. Und doch, an Gott festhalten, Situation innen, an ihm festbleiben, ihm nicht davonlaufen. Und was noch jetzt möchte auf den Weg geben, der letzte Satz. Wenn Gott euch nicht schuldig spricht, gell? Es ist wirklich verboten, sich über das Verhalten von Gott wegzusetzen und sich selber schuldig zu sprechen. Falscher Urteilsspruch, den wir über uns verhängen. Mache ich das nicht. Wenn ich Gott vergibt, Gott nicht schuldig spricht, dann mache ich es selber nicht.